I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Wir sind ein alternativer Audio-Podcast und wir schauen zusammen Filme. Das heißt, wir spielen den Film parallel ab und besprechen ihn. Heute schauen wir Nightmare, mörderische Träume von Wes Craven aus dem Jahr 1984. Und Markus, du hast dir den Film ausgesucht. Erzähl doch mal, warum.
Ja, also hallo auch erstmal von mir. Und ich habe mir den Film ausgesucht aus mehreren Gründen. Zum einen, wir sind ja beide durchaus Freunde des Horrorgenres, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, würde ich auch sagen. Stimme ich dir zu.
Genau, ja. Und wir hatten ja bisher eigentlich noch keinen richtigen Film aus dieser Gegend.
Ja.
Und ich dachte mir, jetzt wird's dann doch mal Zeit, dass wir sowas auch besprechen. Dann ist natürlich Nightmare on Elm Street, wie er im Original ja auch heißt, oder die Nightmare-Reihe, ja, eine der bekanntesten und auch langlebigsten Horrorreihen, oder besonders dann Slasher-Reihen, die es gibt seit den 80ern. Auch das ein Grund, warum man auch gerade diese Figur Freddy Krueger mal beleuchten sollte in einer Folge. Und ich persönlich finde das Thema Träume und ihre Interpretation und Bearbeitung im künstlerischen in künstlerischer Form auch ein sehr, sehr spannendes Thema, nicht nur im Film, sondern auch in der bildenden Kunst oder der Literatur. Und deswegen finde ich diesen Film auch sehr spannend, weil Träume natürlich eines der zentralen Themen dieses Films sind.
Genau, und natürlich auch, wie wir sehen werden gleich, unfassbar geeignet für einen Horrorfilm. Wir schauen noch vorab als Info, wir schauen die Blu-ray. Und wer sie parallel mitschauen will, wir stehen jetzt ganz am Anfang, genau bei 0 Minuten und 0 Sekunden. Und wir zählen jetzt gleich runter und starten dann gemeinsam.
Warte, kurz noch einen Hinweis. Wir schauen sie natürlich auch auf Deutsch, glaube ich, ne?
Ja, genau, ja.
Ja, und ein Punkt, den ich noch anmerken wollen würde, ist, was ich auch an dem Film sehr gut finde, ist, dass Wes Craven hier sehr geschickt diese Welt aufbaut und uns sehr viel zeigt, also direkt zeigt, ohne es erzählerisch einzuführen, also Show, Don't Tell, über weite Strecken sehr gut macht. Da werde ich dann an den entsprechenden Stellen dann mal erzählen, was ich damit genau meine. Aber ich finde, es wird dann eben immer schön subtil diese Welt, dieses Worldbuilding betrieben, ohne dass wir das direkt erzählt bekommen, was dort passiert.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt.
So, und vielleicht wollen wir auch noch kurz einmal hören, was deine Meinung so zum Film ist vorab. Du hast den ja jetzt zum ersten Mal gesehen, ne?
Richtig, ja. Ich würde sagen, wir gucken den einfach und ich werde dann so während des Films auch so meine Meinung entwickeln und auch zwischendurch durchscheinen lassen.
Ja. Gut, dann ich zähle mal runter. Bei Play geht's los. 3, 2, 1, Play. Und wir starten gleich schon mit diesem sehr flirrenden New Line Logo.
In rot gefärbt, muss man dazu sagen.
Genau. Und diesem so ein bisschen seltsamen, wie ich finde, Prolog mit diesem nur angeschnittenen Bild, das überhaupt das nicht mal die Hälfte des Bildschirms ausfüllt.
Richtig, es sieht so ein bisschen aus wie einfach so Picture in Picture, ne? Also so kleiner gezogen.
Oder wie so ein Werbung auf so einer alten VHS irgendwie.
Stimmt, ne? genau, richtig, ja. Und wir haben in dem Platz, der da drunter steht, halt haben dann einfach so die Titeleinblendung.
Genau. Und was wir sehen, ist natürlich, wie Freddy Krueger seinen berühmten Klingenhandschuh, sein Mordwerkzeug baut.
Stimmt, man könnte natürlich jetzt auch dieses Bild damit erklären, also wir spoilern jetzt auch in diesem Film immer, deswegen ist es nochmal eine kleine Warnung an alle, die da vielleicht Angst vor haben. Das Bild ist vielleicht auch deshalb klein, weil ja die Geschichte von Freddy Krueger eigentlich eine ältere ist.
Ja, die meinst die Vorgeschichte.
Genau, dann die Vorgeschichte,
quasi, die später erzählt wird.
Richtig, und vielleicht ist das sozusagen so ein bisschen so, ja, das war schon und deswegen sah das Bild auch noch anders aus.
Das kann natürlich sein. Was ich jetzt auch sehr schön finde hier an den Titeleinblendungen ist, wie diese Buchstaben so leicht verschoben sind.
Ja, stimmt. Das wirkt sehr unruhig, ne? Und wir blicken jetzt diesen langen
Introducing,
Gang rein.
Introducing Johnny Depp, sein Spielfilmdebüt. Ja. Der ja aus heutiger Sicht größte Star des Films.
Was man erstmal gar nicht so denkt. Also ich muss auch sagen, ich erkenne ihn ja gar nicht richtig.
Ja, er ist halt sehr jung.
Ja, das stimmt. Also die erste Person, die wir kennenlernen, ist die Tina Gray.
Genau.
Die ist jetzt in diesem, also das wird erst später klar, aber das ist dieser Heizungskeller, nehme ich mal an. Oder zumindest die Traumwelt im Heizungskeller der Schule.
Ja, ich denke mal, das soll es auch darstellen.
Ja.
Wurde übrigens in einem Gefängnis gedreht, diese ganzen Heizungskeller-Szenen.
Ja. Okay, das ist interessant, ja. Also wir haben Dampf überall, Rohre verlegt und bläuliches Licht, zwischendurch auch rotes Licht. Und
der Raum wirkt auch eigentlich viel zu groß für einen normalen Heizungskeller.
Das stimmt, ja, ja, ein bisschen überdimensioniert. Aber das ist halt Traum, ne? Also Traum ist ja auch so ein bisschen
Aber das wissen wir ja.
Genau, wir wissen es im Moment noch
nicht. Als Zuschauer noch nicht.
Richtig. Ich meine, wir sehen zwar, dass die Tina in einem Nachthemd rumläuft.
Aber auch das muss ja nichts heißen.
Genau, auch das muss nichts heißen, ja. Und jetzt haben wir gerade die Freddy Krüger-Hand gesehen.
In Aktion.
Genau. Und jetzt steht Tina mit dem Rücken zum Feuer und schreit ganz laut. Und wir haben immer wieder ein Schaf.
Das ist so das Einzige, was so klar macht, okay, hier ist irgendwas bisschen verzerrt. Und er taucht plötzlich hinter ihr auf.
Genau, dann wacht
sie auf. Und sie wacht auf.
Genau. Sie wacht auf, dann kommt, das ist die Mutter, ne? Aber die.
Das ist ihre Mutter.
Aber die spielt weiter keine Rolle, ne? Die lernen wir, glaube ich, gar nicht richtig kennen.
Ich glaube, das sind die einzigen Dialogzeilen von ihr, wenn ich es richtig. Ich glaube, auf ihrer Beerdigung kommen gar keine Dialoge von ihr.
Nee, ich glaube auch nicht.
Eltern, aber das ist ja sowieso ein Thema in dem Film, dass Eltern eben nicht helfen. Ne? Dass man sich auf die Eltern nicht verlassen kann in dem Fall.
Ja, genau, richtig. Und sie hat ja auch nur ihrer Tochter jetzt gesagt, schneid ihr die Fingernägel, weil sie ihr Nachthemd zerrissen hat. Also irgendwie das, was im Traum passiert ist, Freddys Hand mit den Klingen.
Schön auch, wie jetzt hier dieser Weichzeichner übergeht, über die Kinder, die den Abzählreim singen.
Genau. Und auch dieser Übergang, muss ich sagen, ist ziemlich gut, weil der Schwenk von dieser Kinderszene kommt jetzt sozusagen in diese jugendlichen Szene.
In die, genau, und in die Realität.
Richtig, der Weichzeichner ist weg
und wir sehen,
das ist ein Chrysler, glaube ich, ne, ein roter.
Ist das nicht ein Cadillac?
Oder, ja, kann auch sein.
Ich glaube, das Logo ist Cadillac.
Ja, das kann sein, ja, ich kenne mich da nicht so gut aus.
Was auch sehr schön ist, was ich vorhin meinte mit dem subtilen Einführen, ich glaube, Heather Langenkamp hat es gerade gesagt, dass die Kinder diesen Abzählreim singen vom schwarzen Mann von Freddy Krüger.
Ja.
Und wir wissen ja später, dass Fred Krüger ja eine echte Person war, die da gelebt hat. Und das zeigt schön, wie sich, also diese Jugendlichen wissen schon gar nicht mehr, dass Freddy Krüger eine echte Person war. Und für sie ist das der schwarze Mann, also der Boogeyman, der schwarze Mann.
Ja.
Und eine Fantasiefigur, ein Monster nur noch. Und die kennen die realen Hintergründe schon gar nicht mehr, weil eben auch diese Eltern in dieser ganzen Geschichte ein Kartell des Schweigens über diese Person aufgebaut haben.
Stimmt, ja, ja, ja.
Das sind ist, jetzt an der also Schule, das sind, ne? Ja, also das sind auch Themen, die dann in dieser ganzen Reihe, ich habe auch die ganzen Fortsetzungen gesehen, immer wieder eine Rolle spielen, dass Freddy Krüger immer verheimlicht wird, weil die Eltern Angst haben, ihren Kindern davon zu erzählen. Oder sie vor ihm beschützen wollen, indem sie ihm nichts erzählen.
Genau, richtig. Das ist ja so ein bisschen dieses Problem. Die Kinder verlassen jetzt das Kindsein und werden erwachsen. Und da sind natürlich die Konflikte mit den Eltern vorprogrammiert. Und die Eltern sind natürlich auch irgendwo so ein bisschen hilflos, wenn es darum geht, ihnen die Wahrheit wie zum Beispiel über Freddy Krüger zu erzählen. Und sie müssen ihren eigenen Weg finden,
sich damit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig glauben sie ihren Kindern nicht die Wahrheit.
Das stimmt.
Nämlich, dass Freddy Krüger zurück ist. Das finde ich auch eine sehr schöne Szene da mit dem Kassettenrekorder, wie er da dann der Mutter versucht, was vorzuspielen. Es wird, die Geräusche werden immer falscher und er muss sich immer plötzlich was ausdenken und es wird eigentlich wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn er es gar nicht versucht hätte mit dem Kassettenrekorder.
Stimmt, also der Glenn, ne, das ist, der ist jetzt bei zusammen mit der Nancy bei der Tina zu Hause und genau. Er hat quasi gerade per Telefon seiner Mutter gesagt, er wäre bei einem Freund und da hat er sozusagen dann diese
bei seinem Cousin
und hat sozusagen dann die Kulisse, die entsprechend im Hintergrund abgespielt, sodass
weil der am Flughafen ist, genau. wohnt. Aber das finde ich, das ist eine sehr schöne, lustige Szene auch noch, die da, weil viel mehr Humor haben wir ja jetzt im Film auch nicht mehr.
Das stimmt.
So, jetzt haben wir so das erste Mal, dass die offenkundig dasselbe träumen.
Genau, also sie finden heraus, dass sie denselben Traum haben, aber es gar nicht wissen können. Wobei wir ja wissen, dass der Freddy Krüger echt ist, aber sie wissen, glaube ich, in dem Moment ja noch nicht, dass sie von Freddy Krüger träumen. Nee,
das wissen sie nicht. Und sie erfahren ja jetzt auch erst zum ersten Mal, dass sie unabhängig voneinander von derselben Figur geträumt haben. Das ist ja das Unheimliche daran.
Genau, und das zeigt ja, dass die drei Jugendlichen hier, sag ich mal, in derselben Situation sind. Also das ist ja eigentlich eher so diese Situation, sie werden gemeinsam erwachsen und die Eltern entfernen sich immer mehr.
Zumindest die beiden Mädchen. Er hat ja noch nicht von Freddy geträumt und er tut das ja noch ab, als das ist unmöglich.
Ja, und wir sehen ja auch, dass er, sehr unzuverlässig ist in vielen Dingen. Also wenn er dann später ja öfter Wache schieben soll, einfach immer einpennt.
Ich glaube, das einzige Mal, wenn er von Freddy träumt, ist, glaube ich, schon seine Todesszene, oder?
Ich glaube, vorher träumt
er selber gar nicht von ihm. Aber er wird ja eh so ein bisschen als, ja, nicht unbedingt Weichei, aber schon so als die etwas zartere Figur eingeführt, wenn man ehrlich ist.
Genau, aber er wird jetzt trotzdem vorgeschickt in den Garten, weil die beiden ein Geräusch gehört haben, oder die drei. Die Mädchen bleiben auf der Veranda stehen und Glenn geht in den dunklen Garten und wir wissen noch nicht, was passiert. Er schaut sich um und er ruft aber, komm heraus, zeig dich, du Feigling. Und jetzt haben wir den ersten Auftritt.
Kommt.
Johnny Depp.
Nee, Rod Lane, genau. Meinst du? Nick Corey beziehungsweise Rod Lane beziehungsweise der Schauspieler heißt ja eigentlich Gisu Garcia oder Jisu
Garcia.
Der hat
sich irgendwie umbenannt, ne? Oder?
Ja, also ich vermute mal, wenn dein Vorname JSU ist, ist es wahrscheinlich einfacher, sich so einen Namen wie Nick Corey zu geben.
Ja gut, das kann sein. Nee, also da habe ich Mist erzählt. Also der Glenn ist natürlich der Johnny Depp.
Genau. Ja. Ich finde auch sehr schön, wie unterschiedlich die beiden Jungs auch dargestellt werden. Ne? Er ist, also Nick ist ja offenkundig älter als Glenn oder sieht zumindest älter aus als Glenn. Nick hat diese Lederjacke an und diese gegelten Haare. Glenn trägt den Polunder und die kurzen Haare. Obwohl, so kurz sind sie gar nicht. Ja, aber es wirkt irgendwie, die beiden, finde ich, wirken als Pärchen deutlich unschuldiger als Tina und Nick. Rod, Entschuldigung.
Ja, richtig, du hast recht. Und vor allem auch ist Rod unglaublich, ist irgendwo auch ein bisschen brutal, ne? So ein bisschen, also so ein bisschen der Arsch und trampelhaft und so.
Genau. Was ja auch erklärt, warum jeder ihn dann später verdächtigen wird, der Mörder von Tina zu sein.
Genau.
Ich finde auch das, was Nancy jetzt anhat, ist, finde ich, auch sehr schön, so zeitgeistig 80er bis frühe 90er Kleidung.
Also dieses diese Streifen,
dieses Oberteil,
rosa, auch so blau, von der
genau so dieses Pinke, finde ich sehr sehr schön zeitgeistig. Das basiert wohl auf einer Erinnerung von Wes Craven. Also auf dem Sofa pennen, während man dann irgendwelche Freunde aus dem Schlafzimmer hört.
Ah, okay. Ja. Ja, Glenn ist auch ein bisschen sauer.
Ja, ja, klar. Er muss, so. Ne?
Ja, genau. Und jetzt sind wir im...
Er muss auf dem Sofa pennen. Richtig. Und jetzt sind wir mit den beiden im Schlafzimmer ihrer Eltern. Bisher haben wir eigentlich noch relativ wenig so von dieser Bedrohung gesehen. Ne? Außer diesem Prolog jetzt mit dem Traum von ihr.
Ja.
Taucht er jetzt gar nicht eigentlich auf. Bisher haben wir nur... eigentlich jetzt nur noch die Jugendlichen gehabt, wie sie da jetzt in dem Raum sind.
Das stimmt. Aber das Kreuzfeld, dafür wird's ja jetzt heftiger, ne?
Ja, ja, dafür geht's jetzt rund, da hast du recht. Ja. Also, und ich finde, der Film nimmt sich dann auch relativ wenig Auszeiten nur noch, dann geht's relativ Schlag auf Schlag, so bald.
Ja, du hast recht. Und ich finde auch, der ist nicht zurückhaltend. Also, der geht, glaube ich, an die maximale Grenze der Darstellung, was so diese Offenheit des Horrors angeht, so dass es aber noch nicht zu viel ist. Also es gibt eine Stelle, da denke ich, da wird es zu viel, aber da muss es auch wechseln, weil du dann mit Fred Krüger mehr machen musst. Aber gerade am Anfang, okay, finde ich, hat das Wes Craven sehr gut ausgelotet.
Und auch sehr schön, dass wir jetzt auch noch gar nicht wissen, ob wir in einem Traum sind oder nicht. Ist sie jetzt noch wach oder träumt sie schon?
Richtig. Wobei ich das auch jetzt diese Betteinstellung sehr, sehr gruselig finde, weil wir den Rod gar nicht mehr sehen. Der ist irgendwie unter so einer Bettdecke so verschwunden.
Ja. Also seine Schulter verdeckt seinen Kopf und da könnte jetzt auch jemand anders liegen, ja.
So, und Tina steht auf. Und wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob sie schläft, also ob sie träumt oder ob sie wach ist. Ja. Und es fliegt irgendwas an die Scheibe, irgendein Stein oder so, genau.
Ja, ich glaube, das soll ein Zahn sein, oder?
Meinst du, das ist ein Zahn? Also das Glas ist auf jeden Fall kaputt, aber ich kann das nicht erkennen.
Also es sieht irgendwie, ich finde, es sieht zu glatt aus für einen Stein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das soll ein Backenzahn sein, aber ich kann es auch nicht hundertprozentig erkennen. Das ist jetzt auch eine sehr schöne Szene, finde ich.
Das stimmt, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich war auch etwas...
dadurch das Tuch kommt.
Genau, ich fand das auch etwas verwundert, dass das 84, dass die das schon visuell so stark, also mit diesen Elementen arbeiten konnten. Hm. Also da wurde wahrscheinlich ja, gut, viel von Hand gemacht, ne?
Ja, ja, das ist so ein Spandex-Tuch, ne, wo er sich dann durchdrückt.
Genau, und aber auch schön mit dem Licht, ne?
Aber, also ich finde generell, bis auf ein, zwei Sachen... ist der Film auch tricktechnisch noch sehr, sehr stark heute. Ich weiß nicht, wie du es findest, aber...
Das ist mir auch positiv aufgefallen. Gerade weil eben die Tricks, die du da siehst, sind echte Tricks.
Ja. Die altern nicht so wie CGI ja dann doch
genau, das stimmt.
Sehr schnell altert.
Ja, da hast du recht.
Das haben wir ja, glaube ich, mal bei Matrix dann auch mal
drüber gesprochen. Genau, da haben wir auch drüber geredet, ja. Also wir waren jetzt kurz bei Nancy. Sie hatte auch jetzt schon quasi eine Fast-Begegnung mit dem Fred.
Naja, das fand ich war auch sehr schön, wo man so sieht, wie sie so kurz vor in den Traum gleiten ist, wo Freddy sich dann durch die Wand kommt und dann wird sie aber doch wieder wach und Freddy geht zurück in die Wand.
Ja, das ist richtig, ja.
Das ist auch sowas, was so ganz subtil, was man sich aus dem, was man sieht, erschließen kann.
Ja. Die Tina geht jetzt auch wieder raus, ist durch die Küchentür oder Gartentür in den Garten gegangen, geht die Treppe runter. Auch das Haus rot angestrichen zum Teil, also so Treppenstufen und Türrahmen und so weiter.
Aber auch sehr schön dieser Blaustich jetzt in der Dunkelheit.
Genau, und sie geht auch schnurstracks geradeaus Richtung Schuppen oder was das da hinten ist, also in diese Dunkelheit hinein und kommt jetzt in diese Gasse.
Ja, da kommt der Mülltonnendeckel angerollt.
Genau, und das wirkt schon ein bisschen theatralisch irgendwie, ne? So wie dieser Deckel ankommt, dann der Schatten.
Der jetzt ankommt.
Ja, und jetzt sehen wir Fred Krüger das erste Mal, ne?
So also richtig, ja.
Das, muss ich sagen, das mit den Armen, das hat mir schon beim ersten Mal gucken richtig gut gefallen. Ich finde das mega gruselig, diese langen Arme. Ja. Ich finde das richtig tolles Bild, richtig toll.
Ja. Okay, das ist jetzt, finde ich, so ein Trick, der, finde ich, nicht mehr ganz so gut gealtert ist. Auch wie er jetzt da hinterher rennt, das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Also das nimmt ihm so ein bisschen die Unheimlichkeit.
Ja, ja, ja.
Aber jetzt ist er natürlich wieder vor ihr.
Genau. Ja, aber ich finde, das passt jetzt bei Tina, ja, dass wir jetzt vom Fred eigentlich schon wieder so viel sehen, weil Tina ja
ist auch schon
am weitesten, auch in ihrer Entwicklung.
Ja,
ne?
Ja, ja, das auch sehr gut, wie er da hinter diesem Baum herspringt, ja, und sich jetzt diese Finger abpackt. Das,
ja,
ist einfach wirklich sehr gut vom Technischen
her. Das stimmt, ja. So, und wir haben auch gesehen, dass bei Fred aus den Fingern grüne Flüssigkeit rausspritzt.
Grünes Blut, ja.
Und Tina kämpft
jetzt.
Setzt
auch immer einen drauf jetzt noch, ja.
Genau.
So, und jetzt ist es auch nicht so ganz klar, ist Freddy jetzt in der Realität gerade gewesen, im Bett? Oder ist jetzt diese Bettdecke in den Traum integriert worden?
Genau, weil wir sehen das nicht. Wir sehen im Prinzip.
Das hat man jetzt gerade nicht wirklich gesehen. Ja, das ist ja, so, jetzt sehen wir, wie jetzt sie aufgeschlitzt wird.
Ja.
Und ach, das sieht wirklich auch noch sehr gut aus.
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, das ist auch jetzt der Hammer. Also wie die Tina da so durch den Raum geschleudert wird und gleich auch dann an der Decke hängt. Also es ist schon wirklich, das ist schon sehr brutal, muss man sagen. Aber es ist sehr detailliert gemacht.
Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Szene musste auch ein bisschen gekürzt werden wohl für die Freigabe.
Okay,
in den USA.
Ja.
Aber es sieht auch einfach wirklich gut aus.
Das stimmt.
Ja.
Und Rod ist total hilflos, auch voller Blut. Und ich meine, jetzt ist doch die Szene schon so, du denkst ja selber so, jeder, der jetzt in das Zimmer reinkommt, denkt doch, Rod hat sie umgebracht, oder? Das kann doch keine andere Erklärung geben, so wie das aussieht.
Es gibt natürlich eine andere Erklärung, aber die würde vor keinem Gericht der Welt Bestand haben.
Ja, klar. Und das ist ja auch so unsere erwachsene Sicht, sage ich mal. Ne? Wir sehen ja auch, okay, also es sieht so aus, als hätte der Rod einfach die Tina umgebracht. Und jetzt lernen wir auch...
Das ist John Saxon kennen als ihren Vater, Mr. Thompson. Und sehr schön, wie der Typ da so dieses James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, Kleidung anhat mit den blauen Jeans und der roten Jacke. Da sehen wir auch schon so dieses Schild, ne, Missing, also ein Kind, das vermisst wird, was ja auch nochmal später aufgegriffen werden könnte. Und das finde ich jetzt auch ganz interessant. Die Thompsons sind ja offenkundig geschieden.
Genau, ja.
Aber das wird ja nie explizit erwähnt.
Nee, aber ich muss sagen, es wird sehr schnell deutlich.
Genau, das ist auch so eine Sache, die Craven da subtil einfach einführt.
Ja.
Und zeigt, ohne dass er es explizit sagt.
Und vor allen Dingen auch, das ist ja das, das ist ja der Konflikt. Also die Eltern sind getrennt, aber was das mit den Kindern macht, das ist ja auch so ein Unverständnis.
Ja.
Jetzt.
Und sie wissen jetzt ja auch nicht, dass sie, sie glauben ja jetzt erstmal, dass sie sich da in irgendwas flieht. In dem Glauben, entweder weil sie Rod schützen will, weil er ihr Freund ist, oder weil sie Tinas Tod dann besser verarbeiten kann. Das ist es ja, was sie erstmal glauben jetzt in dem Moment.
Genau, und ich würde an der Stelle einfach schon mal Teil meiner Interpretation einfach mit reinbringen. Also es ist ja ein Coming-Age-Film, ne? Coming-Age-Film, und im Prinzip geht es jetzt darum, dass einfach die Eltern ihre Tochter einfach nicht mehr verstehen. Ne? Also sie glauben ihr nicht, sie haben andere Maßstäbe an das, was Welt und Wirklichkeit und Leben angeht und so weiter. Und im Prinzip darum geht es.
Ja, ja, ne? Das denke ich, kann man auf jeden Fall so mitsagen. Das ist Teenage-Angst, wie es ja so schön heißt.
Genau, und ich meine, es ist ja auch so, dass die Nancy da schon so ein bisschen komisch
hier
wirkt.
Hier müssen wir gleich mal achten drauf, wenn ihre Mutter die Flasche abstellt gleich.
Ja.
Ich glaube, es ist die Szene. Jetzt gleich, wenn wir in der Einstellung sehen, müssen wir achten, wo die Flasche steht. Jetzt steht sie nämlich neben der Müsli-Schüssel und vor dem Glas.
Ja. Ach, das ist schon die Trinkflasche, ne?
Das ist die Schnapsflasche. Ja. So, jetzt haben wir das. Jetzt nimmt ihr Nancy, glaube ich, gleich die Tasse aus der Hand, ohne dass man das sieht. Weil das wirkt, finde ich, immer sehr komisch, wenn man drauf achtet. Und sie hat plötzlich die Tasse in der Hand, nachdem man die ganze Zeit nur ihre Mutter mit der Tasse gesehen hat. Man fragt sich auch, nimmt sie ihr? So, und jetzt siehst du, ist die Flasche nämlich weg.
Ja, du hast recht. Ja, ja.
kleiner
Continuity.
Kleiner Schnittfehler. Ja, genau.
Ja, das stimmt. So, aber Nancy hat jetzt schon beschlossen, nicht mehr zu schlafen, oder?
Ja, oder sag, ja gut, sie will ja zur Schule gehen, obwohl sie sich ja eigentlich ausruhen soll. Und der Typ ist natürlich nur ein reine Nebelkerze.
Ja, ja, ja.
Der taucht ja überhaupt nicht mehr auf.
Stimmt, das hat überhaupt keine, hast du eine Idee? Also ich weiß es nicht, also wenn es eine Nebelkerze ist,
entweder
verstehe
ich. Ja, ich weiß es nicht. Entweder soll es wirklich eine Nebelkerze sein oder es soll schon mal so ein Schockelement sein bei ihr. Dass sie sich da jetzt einen einbildet. Aber weiß ich auch nicht, was da der konkrete Sinn hinter der Figur sein soll.
Naja, ich meine, man könnte es jetzt überinterpretieren, aber vielleicht ist es so ein bisschen so, ihr fällt auf, also auch in diesem Teil des Älterwerdens, dass auf einmal, sag ich mal, Männer zur Gefahr werden können.
Ja,
weißt du?
Ja. Genau, was ja ihre Eltern bisher immer vor ihr verheimlicht
so
haben
ist es
in dem
genau,
Sinn.
Genau, richtig.
Weil sie könnte das ja eigentlich schon lange wissen.
Richtig.
Durch die Geschichte von Freddy.
Genau, aber die Geschichte hat man ihr nicht zugetraut, also ihr anzuvertrauen oder mit ihr darüber zu reden. Ja, ja, das ist richtig.
Erzählt, ja.
So, jetzt kommt es zur Verhaftung. Und zwar wird Rod ziemlich ruppig von den Beamten da zu Boden gedrückt
und
festgenommen. Ah gut, er ist ja
dafür,
Mörder.
Dafür, dass er als Mörder gesucht wird, finde ich, geht's
ja,
noch.
Ja, nee, das ist richtig. Aber hier sehen wir auch wieder so, die Erwachsenen haben das Sagen, ne? Also das ist so genau das. Und der Vater versteht natürlich jetzt
und
nicht, warum seine
sie
Tochter
ist beleidigt. Und sie ist wiederum enttäuscht von ihrem Vater.
Ja, genau. Ja, ja.
So, die Lehrerin ist übrigens Lynn Shay, die Schwester des Produzenten des Films, Bob Shay.
Ah, okay.
Was vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigt, dass der Film nicht das allergrößte Budget damals hatte.
Ja. Das ist so eine Schulszene, die würde man immer wieder so genau darstellen. Aber ich muss sagen, ich habe Schule so nie erlebt, dass ein Lehrer monologhaltend durch den Klassenraum gestreift ist und irgendwas von sich gibt. Also so in dieser Form, ne?
Wobei man natürlich auch sagt, das ist übrigens der Bruder von Daryl Hannah.
Der jetzt vorliest?
Ja. Gut, meistens sind ja die Klassenräume bei uns auch nicht mit diesen Einzelsitzen ausgestattet, sodass man dann meistens auch nicht durchlaufen kann.
Ja gut,
kann.
Das stimmt. Ja, das ist richtig.
Ich sehe jetzt auch erst zum ersten Mal, dass sie ihr Buch da auch mit ihrem Namen gekennzeichnet hat.
Ja, stimmt. Nee, das ist mir auch aufgefallen beim Schauen.
So, und jetzt ist sie eingeschlafen.
Genau. Und ich muss sagen, das ist auch sehr cool gemacht. Das sieht sehr gut aus. Also sie döst so vor sich hin. Und wir haben gar nicht den Moment so richtig mitgekriegt. Schläft sie nun? Aber jetzt neben ihr ist im Prinzip ihre tote Freundin Tina in so einem Leichensack voller Blut. Und ich muss sagen, das sah richtig. Also ich muss sagen, im ersten Moment habe ich auch gedacht, puh, richtig gruselig. Ne? Jetzt sieht sie die Blutlache am Boden.
Also Wes Craven hat schon ein Händchen für solche Bilder gehabt in dem Film.
Ja, das stimmt. Das ist toll. Ja. Und Nancy verlässt das Klassenzimmer und geht auf dem Flur und folgt der Blutlache.
Wir haben diese unheimliche Musik wieder, die auftaucht, die Stimmung auch aufbaut.
Ja.
Auch schön, wie sie jetzt unsichtbar weggezogen wird.
Ja, und da sieht man, sie ist eigentlich wieder tot, ne? Also, weil eben war sie ja, hat sie sich ja bewegt im Leichensack oder in diesem, soll wahrscheinlich.
Ja, das war ein Leichensack.
Ja, so ein durchsichtiger, ne?
Ja, gut, das ist ja. Und jetzt trifft sie ja gleich das erste Mal, ohne es zu wissen, auf Freddy, der sich verkleidet hat.
Ja, sie trifft natürlich jetzt erstmal mit so einer
Aufsichtsschülerin. Ja, aber das ist ja Freddy. Das ist ja offenkundig Freddy, der sich nur.
Ach ja, stimmt. Ja, richtig. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen dieses, auf einmal hinterfragt man Regeln. Ja, also das, was als Kind noch normal war, oder sozusagen, was man als Kind nicht hinterfragt hat, damit auf einmal stößt das an irgendwelche Grenzen, an innerliche.
Ja, auch die Tatsache, dass offenkundig ja dieses Laub da durch diese Schule gewirbelt wird, obwohl wir mitten im Gebäude sind.
Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das so
ist. Ja gut, das ist halt einfach auch nur so ein Element, das irreal ist.
Okay, ja.
So würde es ich, wie die Ziege am
Anfang. Ah, stimmt, okay, verstehe. Ja. Hm.
keine Schüler erlaubt.
Richtig, also sie geht
das
runter.
Das könnte natürlich auch eine Warnung sein, dass keine Schüler bei Freddy erlaubt sind.
Ne? Ja, aber sie begreift ja jetzt, dass also, Regeln erstmal von Erwachsenen gemacht sind.
Ja, und, ja. Also das ist auch jetzt nicht, also ich weiß auch nicht, ob das so intendiert ist, aber das ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade so kommt in dem Moment. Das könnte ja auch ein Stück weit eine Warnung sein. In dem Kontext. Und sein Gesicht haben wir noch gar nicht so richtig gesehen.
Nee, stimmt. Ja.
Dafür, dass er, ich glaube, 3 Stunden oder so in der Maske saß für das Make-up. Jetzt sehen wir ihn zum ersten Mal richtig.
Ja, stimmt. Ja, ja. Und er verletzt sich selbst. Und das ist richtig toll.
Ja, mit den Maden.
Ja. Und wieder diese grüne Paste, die da rauskommt, ne? Ja.
Und der Durchgang ist weg. Der Raum hat sich verändert.
Ja, erinnert mich auch ein bisschen an Matrix, muss ich sagen. Wenn sie die Leitung kappen.
Das war jetzt wieder so ein Argento-Licht, fand ich.
Ah, mit dem Rot.
Mit dieser roten Lampe. Ja. Auch hier jetzt wieder das Licht da hinten.
Ja, ja, und es hat auch ein bisschen was so wie so ein Laufen durch so ein U-Boot, ne, mit diesen komischen Gängen und so. Ja. Es ist sehr beklemmt.
Ja. Robert Englund hat sich übrigens verletzt, gleich direkt verletzt, als er das erste Mal den Handschuh angezogen hat.
Aua, aber sind das denn, ja gut, das ist schon Metall, ne, aber es sind ja keine Messer gewesen, keine echten, oder?
Es gab, doch, es gab einen mit echten Messern und es gab einen mit stumpfen Messern.
Ja. Ach, das ist ja gut.
Also den mit den stumpfen Messern hat man dann natürlich für die Kampfszenen benutzt und den mit den scharfen hat man für solche Szenen benutzt.
Ah, okay, ja.
So, jetzt weiß sie, wie sie sich rausholt aus dem Traum.
Aber woher wusste sie das? Also sie legt ihren Arm auf das heiße Heizungsrohr und verbrennt sich, fängt an zu schreien und ist wieder
vielleicht oder versucht oder ist halt ein Versuch, sagen wir es mal so. Ja. Man zwickt sich ja auch, weil man zwickt mich. Hm. Sowas in der Richtung, glaube ich. Und um das mit dem Handschuh noch kurz abzuschließen, es gab dann auch mehrere Szenen, wo dann Heather Langenkamp immer gefragt hat, ob sie jetzt den Handschuh eigentlich gewechselt haben für die Szene und dann ist der Crew eingefallen, dass sie ja noch den Handschuh zu den stumpfen Klingen wechseln
müssen. Ach du grüne Lange. Oh Mann. Oh. Der Wahnsinn. Ah, na gut. Nancy verlässt die Schule, geht nach Hause. Oder
jetzt
geht raus.
Sieht sie, ja, genau. Und jetzt sieht sie erst, dass sie sich wirklich verletzt hat im Traum.
Ja gut, weil der Konflikt mit dem Leben ist ja real, ne?
Ja, aber normalerweise würdest du ja keine Brandwunde haben, wenn du dich im Traum verbrennst.
Nee, das ist richtig, nein.
Und sie hat ja jetzt eine echte Brandwunde tatsächlich.
Nein, aber das ist doch so ein bisschen auch so dieses was machen die Jugendlichen, ne? Was passiert denen so?
Ja. So, jetzt sind wir im Gefängnis bei Rod, an dessen Unschuld sie jetzt noch viel mehr glaubt.
Ist auch interessant, dass sie da einfach so rein darf, ne?
Ja gut, sie ist ja...
Ach gut, die Tochter von dem Lieutenant, ja.
Ist sie nicht sogar die Tochter vom Chief?
Ach so, nee, der Donald Thompson ist der Lieutenant. Ey, ich weiß jetzt nicht, wer da das sein hat, ja.
Ja gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist sie... Das soll ja auch eine ziemliche Kleinstadt sein.
Eben, so, genau. Also das ist ja wahrscheinlich auch so, jeder kennt jeden, ne? Und dann wird das ja nicht unbedingt besser.
Ja, so dadurch, in die Richtung. Ja. Genau. Übrigens, die Inspiration für diese Story waren Zeitungsartikel, die Craven gelesen hat über Jugendliche, die mit ihren Eltern aus Kambodscha, glaube ich, war es, geflohen sind. Also über asiatische Einwanderer. Ja. Das waren mehrere Fälle im Laufe von 18 Monaten, von welchen die sich geweigert haben zu schlafen, weil sie Angst hatten, in ihrem Traum verfolgt zu werden von einem Mann. Und die alle dann nach ziemlich langen Nichtschlafperioden dann eingeschlafen sind und dann gestorben sind.
Oh, das ist ja gruselig. Und hat man das untersucht, warum die gestorben sind?
Das war, bestimmt gab es da irgendwann auch mal was, aber da schweigen sich das Bonusmaterial und die Trivia-Seiten zu aus. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante
auf jeden Fall.
Inspirationsquelle für diesen Film gewesen.
Ja.
So,
Rod hat jetzt Nancy gefragt, ne, ob sie glaubt, ja, dass er es war. Sie sagt nein.
Und rennt trotzdem weg. Er hat immer noch blutige Finger.
Ja.
Das Haus wird übrigens auch in den späteren Filmen nochmal verwendet.
Ah, okay. Ja. Jetzt ist Nancy zu Hause in der Badewanne. Hm. Und ja, ich muss sagen, das ist auch sehr cool gemacht.
Ja.
Wirklich auch unheimlich. Und sie singt auch das Kinderlied wieder, das, was wir eben gesehen haben.
Den Abzählreim, ja.
Genau, den Abzählreim, den wir da eben beim Seilspringen auch
gesehen haben. Sie weiß ja auch noch, das ist die Ironie ist, sie weiß ja noch gar nicht, dass sie über die Person singt, mit der sie jetzt zu tun hat. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Shot jetzt.
Ja, ja, das ist sehr gruselig. Also wir sehen jetzt, wie die... Ja,
sehr gruselig und natürlich auch sehr sexuell aufgeladen.
Genau, richtig. Weil die Hand von Krüger...
ist ja nun direkt zwischen ihren Beinen.
Genau. Aber das haben wir nur kurz gesehen.
Ja. Und was auch sehr interessant ist, wenn man den Film Tödlicher Segen gesehen hat von Wes Craven, ich glaube, der ist von 81, da gibt's einen sehr ähnlichen Shot. Also da geht's darum, dass eine Person getötet werden soll, indem eine Giftschlange in die Badewanne gelegt wird, während sie badet. Ah, ja. Und da gibt's auch so einen Shot zwischen die Beine mit der Gefahr,
ja,
die dann auf sie zukommt. Also da hat Craven ein bisschen bei sich selber kopiert.
Ja, ja, ja. Also das mit der Badewanne ist ja jetzt so ein bisschen, sie sucht ja, sag ich mal, ein bisschen Kindheit zurück. Also sozusagen die Wärme, ne, und so ein bisschen dieses
Geborgenheit
und so weiter. Ja. Und ja, jetzt ist sie in diesem Strudel, wo sie sich damit
Ruhe auch.
Was?
Ruhe auch.
Ja, genau, richtig. Und deswegen auch dieser Abzählreim, als, sag ich mal, zurück doch noch ein bisschen Kind bleiben zu wollen. Mhm. Und jetzt verschwindet sie in den Tiefen der Badewanne. Ich muss sagen, das ist sehr schön gemacht. Also wirklich richtig gruselig.
Ja, auch sehr schön diese. Und jetzt ist sie wach und jetzt ist die Badewanne wieder geschlossen. Die Mutter ist eigentlich ziemlich gut darin, diese Tür aufzubrechen.
Ja, hab ich auch gedacht. Die hat einfach so einen schnellen Draht hergeholt und so.
Mhm. Wenn man, also dafür, dass sie eine ziemliche Schluckerin zu sein scheint.
Ja. Ja, und genau, die hier ist so Mutter-Tochter, das Verhältnis ist noch so, ja, die Mutter macht sich nur Sorgen um das Kind. Und das Kind merkt, ja, weiß ich eigentlich, irgendwie bin ich nicht mehr Kind. Und deswegen macht sie auch, als die Mutter das Bad verlässt, wieder zu und schließt ab. Ne, sie will sozusagen ihre Ruhe, ihre Privatsphäre. Mhm. Jetzt guckt sie in den Schrank und sie findet diese Nikotin.
Aufputschkugel.
Ja, was ist so?
Stay awake steht da
ja drauf. Genau, wahrscheinlich ist das so nee, wie heißt das nochmal, nicht Nikotin, sondern das andere
Also halt so ein Aufputschmittel.
Ja, richtig. Koffein, so Koffeintabletten.
Koffein,
so.
Ja, ach so, ja, stimmt, ja. Das ist übrigens Tanz der Teufel.
Der Film, der da zu sehen ist?
Ja, genau, von Sam Raimi.
Finde ich aber auch irgendwie ein bisschen interessant, dass sie jetzt um Albtraum zu kriegen, Albtraumfilme guckt, ne?
Ich find's auch sehr interessant, wie der Fernseher da stand, weil so wie sie gerade gelegen ist, konnte sie ja eigentlich nichts sehen im Fernseher. Oder nur das halbe Bild.
Ja, stimmt. So, und jetzt haben wir so ein bisschen das Gefühl, ist doch alles wieder in Ordnung, ne? Weil weil Glenn jetzt so ganz klassisch, wie so ein bisschen wie in amerikanischen Filmen ja üblich, ne, bei ihr im Fenster einsteigt, ne?
Über das Rosengitter.
Genau, richtig, über das Rosengitter hochgeklettert. Und die Nancy lässt ihn rein. So, und er setzt sich ganz kackendreist auf ihr Bett.
Ja.
Und sie sagt, nö, das ist mein Platz.
Was denn?
So.
Die beiden scheinen aber keinen gemeinsamen Unterricht zu haben irgendwie, ne?
Nee, sonst hätte er mitgekriegt, was in der Schule passiert ist. Er hat ja nur davon gehört.
Er hat es ja nur gehört. Und auch vorhin, ganz am Anfang, ist er ja vor den beiden Mädels reingegangen, als hätte er schon Unterricht und die beiden noch nicht. Also auch ein schöner Satz, ich sehe heute wieder aus wie 20.
Ja, du hast recht.
Und also die meisten sagen auch, sie war 20, als es gedreht wurde. Sie selber sagt, sie war 19 noch. Aber das ist natürlich auch ein Satz, ich sehe heute wieder aus wie 20. In dem Tonfall, den kannst du auch nur bis so 17, 18, 19 sagen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber Glenn hat jetzt immer noch nicht geträumt, ne? Also er hat das ja auch gerade gesagt, so, nö, ich habe keine Träume.
Also wie gesagt, ich glaube, Glenn träumt das erste, ne, er macht sich ja jetzt noch lustig über sie. Also wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, träumt Glenn das erste Mal von ihm, wenn er stirbt. Hm. Und wir sehen ja seinen Traum, glaube ich, nicht mal. Und bei Rod ist es, bei Rod ist es, glaube ich, dasselbe. Wir sehen seinen Traum auch nicht. Wir sehen auch nur dann, wie er dann erhängt wird.
Richtig, ja, du hast recht. Ja, so ist es.
So. Auch interessant, dass wir die Träume von den Jungs gar nicht sehen.
Das. Jetzt hat Glenn das erste Mal die Aufgabe, quasi wach zu bleiben, damit Nancy in Ruhe einschlafen kann, um ihren Träumen nachzugehen. Und sie läuft draußen durch die dunkle, in blaue Farbe und leicht neblige Gegend. Also ist durch die Haustür rausgegangen und ist jetzt im Dunkeln unterwegs.
Ist das wieder wieder dieselbe Gasse, ne, wie bei Tina, oder?
Das sieht sehr stark nach dieser selben Gasse aus, ja. Würde ich auch sagen.
Also dasselbe Set dann, aber das finde ich jetzt ist auch sehr interessant, wie er da jetzt hinter dem Baum vorkommt, seinen Spruch sagt und hinter dem Baum wieder zurückgeht. Und man sich jetzt fragt, heißt das jetzt, dass er eingeschlafen ist?
Weil er im Traum erscheint, ne?
Ja. Oder ist sie noch in so einer Halbschlafphase und hat im Schlaf gesprochen und verarbeitet seine Antwort jetzt im Schlaf, was man ja auch manchmal macht.
Ja, das stimmt. Ne? Hier wie dieses einsame, einzige Licht, was da so an ist, orange leuchtet.
Was aber überhaupt kein Licht wirklich abgibt.
Nee, richtig, ist einfach nur da. Wie so ein Positionslicht irgendwie. So ab hier bist du jetzt alleine auf dich gestellt. Ja, vielleicht ist das der Moment, wo Glenn eingeschlafen ist.
Ja, könnte auch sein.
So, Nancy sieht das zerbrochene Fenster. Ist das bei Tina zerbrochenes Fenster?
Auf das Polizeiprecinct. Auf die Polizeistation.
Ja, sie läuft jetzt Richtung Polizeistation. Ich muss sagen, das sind sehr lange Einstellungen, ne? Und auch sehr spannungsgeladen.
Ja.
Und jetzt kann sie von außen in die Zelle reingucken.
Genau.
Wo
und sie kann auch sehen, wie Freddy da reingeht.
Ja. Nancy ruft jetzt nach Glenn.
Genau, die werden aber offenkundig noch nicht erhört, wobei wir natürlich nicht wissen, ob sie nicht erhört werden, weil sie im Schlaf zwar ruft, aber nicht gehört werden kann, weil sie nicht in Wirklichkeit ruft oder weil Glenn schon eingeschlafen ist.
Ja. Und jetzt ist Freddy kurz weg.
Und wir sehen Tina nochmal.
Ja, auch wieder in diesem Leichensack. Und sie winkt und sagt irgendwas, ne?
Ja, Nancy hat sie gerufen. Nancy,
ja, stimmt. Und
diese Aale, die da.
Ja.
Oder was das sein soll. Ich glaube, Aale waren es in Wirklichkeit auch.
Ja. Jetzt ruft Nancy zu Glenn, dass er aufwachen soll.
Aber stattdessen kommt nur Freddy.
Ja. Und jetzt haben wir auch so eine 80er-Jahre-Musik, ne?
Ja, bei der Szene hat sich Heather Langenkamp wohl am Knöchel verletzt.
Oh, ach so.
Und ich finde, das finde ich auch, dass sie da den einen Fuß dann zeitweilig nicht belastet.
Das war auch super. Also Nancy ist jetzt zu Hause, will die Treppe hochlaufen und sinkt im Boden ein. Ich muss sagen, das ist richtig gut getroffen, wenn es so an Träume geht. Weil ich finde, das ist das, was man auch in eigenen Träumen wiederfindet, dass man laufen will, aber nicht vorwärts kommt. Und ich finde, das sieht toll aus.
Freddy zitiert hier gerade sowohl Halloween als auch Shining, als er da durch die Tür kommt mit dieser Maske. Und das Zeug, was da in den Treppen war, da erzählt auch jeder was anderes. Was das war. Also da gehen die Meinungen von irgendwie irgendeinem Klebstoff über Kleister, über Pilzsuppe. Also
jetzt,
was auch immer.
Meinst du, wie das gemacht wurde, oder?
Ja, was dieser Stoff war, dem sie dann da rumwartet in Wirklichkeit.
Okay, ja.
Also da gibt's, da erzählt jeder was anderes irgendwie, der da beteiligt war.
So, ja, also Freddy nimmt jetzt das Bett auseinander, die Federn fliegen und sie kämpfen. Und jetzt klingelt jetzt der Wecker. Also das war eigentlich klug. Hat sie den selber gestellt eigentlich als Sicherheit? Ja, ne?
Ich denke mal, ja. Ich denke mal. Aber irgendwie, finde ich, ist das jetzt so ein bisschen inkonsistent gewesen, oder? Wenn man das Ende des Films bedenkt, ne? Weil sie kämpft ja jetzt mit ihm, berührt ihn ja in der Zeit, ist wach und hat ihn aber nicht mitgebracht.
Ja. So, Nancy ist jetzt so sauer natürlich
aber vielleicht,
auf Glenn.
Oder genau, Glenn muss abhauen. Oder sich verstecken, besser gesagt. Aber vielleicht hat er sie auch nur angefasst und nicht sie ihn. Und dann funktioniert es nicht.
Ja.
Und sie ist ja jetzt betrunken, March oder?
Betrunken, die Mutter.
Ja, ne? Merkt man schon. Also sie kann überhaupt nicht helfen.
Ja, ja.
Also sie könnte nicht mal helfen, wenn sie...
Wollte.
Wenn sie, ja, oder wenn sie es glauben würde.
Ja, okay. Ja.
Und das ist die eine Feder, die ihr klar macht,
okay, irgendwas
dass es real war.
Genau, irgendwas bleibt.
Und jetzt müssen sie nach Rod suchen.
So, und dass diese Antwort von dem Polizisten war jetzt auch so eine typische Erwachsenenantwort. Ne, so dieses so, ah, ich will doch einfach nur, dass dieser Scheiß aufhört. Ich habe extra die Nachtschicht gewählt, damit ich meine Ruhe habe.
Aber ich glaube, das ist auch eher so eine Kleinstadtpolizistenantwort. Ich weiß nicht, ob in der Großstadt die Nachtschicht wirklich die einfache Schicht wäre für
stimmt,
die Polizei.
Das kann sein, ja.
Tja. John Saxon hängt dort rum. Hat ja offenkundig kein Zuhause, wo er hingehen kann oder wo jemand auf ihn warten würde.
Ja, das ist so ein bisschen diese Sache, so Job oder Familie, ne?
Ja, wir wissen ja nicht genau, warum die beiden sich getrennt haben. Für diese Szene hat man übrigens Klavierseiten benutzt, so heißt's.
Ja. Hat man nicht gesehen, ne?
Also nicht, ja. Und es war
Oder rückwärts abspielen wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Genau. Ja, das war's auch. Also Klavierseiten und rückwärts abspielen.
Ah ja, okay. Ich muss sagen, es ist auch wirklich sehr, sehr gruselig gemacht. Also wie so sich dieses Laken dann um seinen Hals wickelt und ihn dann so zum Fenster hochzieht. Und ich meine, das ist natürlich, du kommst rein und denkst so, ja, am Ende sieht es aus wie ein Selbstmord.
Ja, war ja auch der Plan. Wobei es ja eigentlich Quatsch ist, dass Freddy seine Spuren vermischt, weil es kommt ja eh keiner, dass er es ist.
Ja, gut, die Erwachsenen kommen natürlich rein und sind natürlich erstmal sauer. Es sieht wirklich total einfach nach Selbstmord aus. Ja.
Natürlich. Der ja auch dann gleichzeitig ein Geständnis wäre.
Ja.
Oder so gewertet würde.
Richtig. Und da kommt ja auch das Unverständnis zwischen den Jugendlichen und den Erwachsenen her. Weil für die Jugendlichen ist das richtig. Ja kein Selbstmord. Die kommen ja, die sind ja in einer ganz
anderen
Welt.
Zumindest nicht für Nancy. Für Glenn hat ja noch immer nicht wirklich mitgekriegt, was läuft.
Stimmt, aber Glenn ist ja auch noch ein bisschen der Jüngere, ne? Der ist ja noch
jetzt
nicht
sind
so.
Sind wir bei der Beerdigung.
Ja. Und jetzt auch, was der Pfarrer sagt, da muss ich auch sagen, das war ein bisschen komisch.
Und irgendwie finde ich ja, dass sie ganz schön fröhlich angezogen ist für eine Beerdigung. Mit diesem blauen, gepunkteten Kleid. Wobei eigentlich tragen ganz schön viele kein Schwarz. Dafür, dass es eine Beerdigung von einem Teenager ist.
Ja. Ja, ja. Aber der Pfarrer, ne, der hat jetzt auch noch mal gesagt, ja, wer durch, hat irgendwie diese Bibelstelle zitiert mit dem, ja, wer durch dem, wer mit dem Schwert kämpft oder was wird durch das Schwert umkommen oder so. Und das zeigt ja auch so, also ich muss sagen, das ist schon ziemlich dreist, ne, das so zu behaupten. So ein bisschen nach dem Motto, weißt du was, ja, geschieht ihm recht.
Ja, und jetzt hier im Hintergrund, da kann man ja ganz gut sehen, dass dass das Ganze dann doch in Kalifornien gedreht wurde, durch die Palmen.
Ja.
Das wird ja meistens versucht zu verhindern.
Und vor allen Dingen hat sie jetzt den Vater, dem hat sie ja auch jetzt genau die Personenbeschreibung gegeben, ne?
Genau.
Und da wird den Eltern klar, dass sie die Person kennen, dass sie wissen, dass es Freddy Krüger ist.
Genau. Oder dass jemand den Kindern von Freddy erzählt hat, sagen wir es mal so.
Ja, stimmt. Ja, ja, die merken auf einmal, okay, die Kinder sind erwachsen. Die wissen etwas, was wir denen hätten wahrscheinlich schon längst sagen müssen.
Ja, ja. Das Katja-Institut für Schlafstörungen.
Das muss ich sagen, finde ich auch super. Das ist sozusagen jetzt der Versuch, mit Vernunft und Wissenschaft dran zu kommen.
Ja, das ist ja eigentlich auch so eine typische Horrorfilmszene. Bevor man akzeptiert, dass was Übernatürliches ist, versuchen jetzt die Wissenschaftler erstmal das Ganze zu analysieren.
Genau, aber auch so ganz nüchtern beruhigt. So.
Ja, das gibt's ja auch bei Poltergeist zum Beispiel, gibt's ja so eine Szene auch.
Ja, es gibt immer eine logische Erklärung für alles.
Und die Krankenschwester ist übrigens die, ich weiß nicht, ob es damals schon war, aber heutige Ex-Frau von Wes Craven.
Ah, okay. Man könnte sagen, eine Familienproduktion, ne?
Ja, ja, genau. Wenn man jetzt auch noch die Lynn Shay als Lehrerin bedenkt, ne? Also, der Film hat auch 1,8 Millionen Dollar bloß gekostet. Also, bloß, aber ja. Für einen Film ist das ja nicht so viel.
Nee, ja.
Und hat das schon an seinem ersten Wochenende wieder eingespielt.
Oh, cool. Ich muss sagen, das ist auch cool, wie man jetzt sozusagen parallel verfolgt, wie sie in die Schlafphasen so reinkommt. Also wie Einschlafen überhaupt funktioniert.
Ja.
Und auch, ich finde das total spannend. So, ja, jetzt ist
Wobei
sie eingeschlafen.
Ganz ehrlich, mit den Zahlen nicht viel anfangen
kann. Nee, ich auch nicht. Nee. Aber ich muss sagen, es ist ziemlich cool gemacht.
Man sieht dann halt nur an den EEG-Strömen, dass die ausschlagen, die Nadeln. Dass irgendwas nicht stimmen kann.
Das ist jetzt auch schön, wie der Schlafforscher erklärt, so, ja, so richtig wissen wir auch noch nicht, was Träume sind. Und das macht das ja schon wieder gruselig, ne?
Ja, Beziehungsweise er erklärt ja schon mal, dass er vielleicht nicht die letzte Antwort haben wird.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, der einzige Traum von ihr, den wir nicht sehen. Ansonsten sind wir ja immer bei ihr, also in ihrer Traumwelt mit.
Das stimmt, träumt. Das passt aber auch ganz gut. Wir sind nämlich genau in der, oder so ziemlich genau in der Mitte des Films.
Ein bisschen drüber, ja, genau. Ja.
Aber da passt das ja gut hin, ne? Dass wir da nochmal so eine neutralere Sicht auf die Dinge kriegen.
Ja.
So Mittelpunkt.
Ja, das stimmt wohl. So, das ist ja auch dann so ein Stück weit ein Wendepunkt, weil
ja, wir sehen ja jetzt auch, dass die Werte da auf einmal anfangen, verrückt zu spielen.
Und sie auch Zuckungen hat, die man, glaube ich, auch in der Tiefschlafphase normalerweise gar nicht haben kann.
Und das ist auch gut, natürlich, das Gerät muss defekt sein. Es gibt keine andere Erklärung.
Ja, natürlich.
Okay, Nancy rastet aus, sie kommen rein, wecken sie auf, machen Licht
an. Das ist, finde ich, super, dass sie jetzt diese graue Strähne hat. Auch wenn das natürlich nicht so funktioniert normalerweise, aber das ist einfach perfekt gemacht, dass sie jetzt in dem Moment diese graue Strähne hat, um zu zeigen, welchen Stress sie jetzt auch hatte.
Stimmt. Und die realen Verletzungen und natürlich auch jetzt der Hut, den sie unter der Decke herzaubert.
Die Mutter erkennt den Hut, oder?
Ja, sie erkennt ihn. Ja. Naja, im Prinzip ist es ja so, die Mutter erkennt gerade, dass die Tochter immer mehr hinter ihr Geheimnis kommt. Also das Geheimnis der Erwachsenen sozusagen, ne? Das Geheimnis der Erwachsenen. Ja. Sie kommt ja immer mehr in diese Erwachsenenwelt rein, wo auf einmal auch Schuldhaftigkeit eine Rolle spielt.
Ne? Also ja, man die Mutter ja, wollte sie ja die ganze Wortes Zeit beschützen. Das ist ja das Besondere.
So, wir sind wieder zu Hause.
Ja, ich glaube, sie mit wem hat sie wohl? Jetzt versucht sie noch die Flasche zu verstecken. Aber das eigentlich ist das ja total unnötig, weil die Tochter oder Nancy weiß ja offenkundig, dass ihre Mutter ziemlich viel trinkt.
Ist auch diese, wie sie aus der Tasse getrunken hat, dass man sah richtig, dass da nichts drin ist.
Jetzt lügt sie auch noch an.
Dass sie den Hut weggeschmissen hat.
Ja.
Und jetzt ist der Konflikt wieder da, ne? Also sie wird nicht ernst genommen. Ja. Also die Tochter wird von der Mutter nicht ernst genommen.
Ja. Und sie weigert sich ja auch immer noch, ihr zu sagen, was es mit der ganzen Story auf sich hat.
Ja, sie versucht, also die Mutter, also Marge versucht immer noch, sozusagen diese Erwachsenenbastion aufrechtzuerhalten, ne? Ihre Rolle sozusagen zu wahren.
Es war natürlich auch gut, dass sie jetzt gerade zufällig in die Schublade geschaut hat.
Ja. Haben wir jetzt das erste Mal Fred Krüger gehört eigentlich als Namen? War das dieser
Moment? Ich glaube ja.
Weil er ja im Hut drin stand. Genau. Nancy den vorgelesen hat.
Ja.
Sag mal, wir haben ja immer so in der Mitte auch so nochmal uns die Zeit genommen, so auf Auszeichnungen zu gucken, ne?
Ja, aber bei dem da Film gibt's sowieso nicht viele. Einmal kurz noch zu dem Schlag. Ja. Das war, einmal hat sie wirklich zugeschlagen und ich bin mir nicht sicher, ob das die Szene, der Take war, den sie genommen hat, aber in einem Take hat sie wirklich geohrfeigt.
Ah ja.
So, Preise, da ist nicht viel zu sagen. Der Film ist für die Saturn Awards zweimal nominiert gewesen, 85 als bester Horrorfilm, da dagegen Gremlins verloren und Jesu Garcia oder wie auch immer man ihn ausspricht, ist als bester Nachwuchsschauspieler nominiert gewesen und hat gegen Noah Hathaway aus Die unendliche Geschichte verloren.
Mhm. Ja, okay, also ist jetzt nicht so aufgefallen. Preistechnisch.
Ja, gut, ich sag mal so, ja.
Ja.
Ist eine Independent-Horror-Produktion gewesen. Ne?
Ja, ja, genau.
Das ist höchstwahrscheinlich in Venice gedreht worden, würde ich mal behaupten. Und jetzt sind wir auch an so einem Wendepunkt im Film, finde ich, gelandet, weil niemand kann jetzt noch nach der Episode im Schlaflabor ignorieren, was sie sagt eigentlich. Man kann es nur noch verdrängen. Und diese Unterhaltung, die sie jetzt mit Glenn hat, gibt ihr ja jetzt Anhaltspunkte, wie sie gegen Freddy kämpfen könnte.
Ja.
Und Freddy besiegen kann, weil das, was er jetzt dann später erzählt, ne, die Balinesen drehen sich um und nehmen ihm ihre Kraft, genau das macht sie ja am Ende.
Ja. Aber trotzdem ist Glenn ja jetzt noch nicht so ganz überzeugt, ne? Also er ist ja immer noch so ein bisschen naiv. Also er hat zwar diese Geschichte da gehört und erzählt die jetzt ihr, aber jetzt ich...
Ja, er hat's halt noch nicht selber erlebt.
Ja, genau, ja.
Das, was er jetzt gerade erzählt hat, das ist ja genau das, was sie am Ende macht auch.
Ja, mit dem Monster, ne?
Ja. Und sie hat doch jetzt dieses Fallenbuch.
Ja, improvisierte auch, Selbstverteidigung.
Genau, was sie dann ja auch verwenden wird im Film.
Stimmt. Ja, sie verabschiedet sich und lässt Glenn da auf dieser Brücke alleine stehen und es wird schon wieder Abend. Es dämmert.
Genau.
Nancy läuft nach Hause,
und
oder?
Genau, und sieht. Genau, und stellt fest, dass die Fenster vergittert wurden.
Ja. Natürlich alles nur zum Schutz der Tochter, ne?
Ja. Ja, es ist ja auch ein Stück weit die Tragik in dieser Geschichte, dass die Eltern ja versuchen, ihre Kinder zu beschützen und sie genau dadurch in Gefahr bringen.
Genau, ja. Ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist so, das ist sowieso die Herausforderung von Eltern, die Kinder machen lassen oder loslassen, ne?
Ja.
Also das ist ja genau der
natürlich,
der
das
große
ist
Konflikt.
ja genau, das kann man natürlich dann entsprechend als Metapher interpretieren.
Genau. Ja.
Tja, und sie glaubt jetzt, sie hat gewonnen.
Und sie versteckt auch die Flasche schon gar nicht mehr, ne? Sondern sie steht da jetzt rauchend und mit der Flasche im Arm.
Jetzt erzählt sie ihr, genau, jetzt erzählt sie ihr auch die Hintergründe des Ganzen.
Ja, sie möchte, dass sie mit in den Keller kommt.
So, das ist jetzt so der einzige Fall. Ich habe ja gesagt, dass Craven hier sehr viel Show don't tell betreibt. Das ist jetzt natürlich mal ein Fall, wo wirklich einfach was erzählt wird. Aber das kannst du jetzt natürlich auch nicht groß anders lösen, diese Backstory, als durch eine Erzählung. Und jetzt erfahren wir die Story von Freddy.
Ja, also ein Kindermörder. Also hat in der Gegend auch mehr als 20 Kinder umgebracht.
Ja, ein perverser
Ja,
Kindermörder,
genau.
was man
Ja,
ja auch dann
das.
so interpretieren kann, dass er die Kinder nicht nur umgebracht hat.
Ja. Wobei, die Frage ist natürlich, wer ist denn hier jetzt eigentlich pervers, wenn sie da jetzt aus diesem Ofen die,
Das Ding noch
ja, die,
aufbewahrt,
genau,
ja.
das, die, den Handschuh von ihm aufbewahrt mit den Messern dran und ihr
Ja,
zeigt.
ja. Naja, generell ist ja nicht diese ganze Selbstjustiznummer ziemlich extrem.
Ja, klar, natürlich, ja.
Und ich frage mich ja auch, ob das vielleicht auch der Grund dann ist, warum sich die Eltern getrennt haben von ihr.
Das ist
Dass
eine
die
gute
Mutter
Idee.
dabei
Ja.
war
Guck mal, hier liegt auch
und
schon der Hammer. Siehst du den hier vorne im Bild? Den sie später verwenden wird für die Selbstverteidigung, die improvisierte Selbstverteidigung.
Ja, sehr, sehr gute Beobachtung.
Ja.
Ist mir noch nicht aufgefallen so.
Und auch schön, dass in der Kulisse immer wieder auch so rote Elemente versteckt sind, ne?
Da jetzt
Also,
dieses, was auch immer das sein soll, da
ja,
hinten.
hinten irgendwie, was ist das, ein Staubsauger oder irgendwas, hängt auch so ein Kabel. Auch
Und
cool,
sie
wie jetzt
erkennt
die Musik
sofort,
damit, ne, die da raus, die auch kommt.
das ist der Kinderreim, oder? Vom
Ja,
Takt
der
her.
so mit so Glockenspiel oder irgendwas von so einer alten Uhr vielleicht.
So, und Rod versucht jetzt, Glenn meine ich, versucht jetzt auch aufzubleiben.
Ja, er kriegt einen Anruf von Nancy.
Bist du furchtbar weit weg, du wohnst direkt gegenüber.
Genau.
Aber er macht immer noch Witze drüber.
Ja. Ja, so
Das war
sie.
übrigens wirklich der Rekord, den sie da im, also
Was hast du
da
gesagt?
zum, ich weiß
13
nicht,
oder
ob das
so?
11. waren es, glaube
11 oder
ich.
so, ja.
11 Tage ohne Schlaf ist aber, glaube ich, auch ganz schön hart, du.
Boah, das ist schon hart. Ich meine, ich kann ja schon eine Nacht nicht ohne Schlaf. Da bin ich ja schon hin. Ja.
So, und jetzt erfahren wir, dass sie ihn versucht rüberzubringen.
Ich finde, die Überlegung ist echt ziemlich gut. Also zu sagen, sie muss einfach nur mit ihm in der Hand oder mit ihm zusammen aufwachen, wenn sie ihn festhält, und dann ist er da.
Und in
Muss
unserer
sagen,
Welt hat
da
er
habe ich
eben
auch
nicht die
gedacht.
Macht, die er in der Traumwelt hat.
Ja,
Ne, da ist er,
genau. Ja.
da kann man ihn ja töten.
Ja, stimmt.
Also ich denke mal, das ist ja der Sinn dahinter, warum sie ihn rüberbringen will. Oder vielleicht auch, damit dann die Erwachsenen ihn fassen können.
Ja. Das, was jetzt eigentlich Nancy von Glenn erbittet, kann er eigentlich nicht liefern, ne? Ich glaube, sie ist einfach, man merkt schon, sie ist einfach ein Stück weiter. Und
Ja, sie ist Freddy ja auch zweimal begegnet
ja, genau. Ja.
und hat überlebt und er glaubt es ja immer noch nicht zu 100%.
Ja.
Ne, da, ja, ne, da macht er immer noch einen Witz drüber.
Ja, der schwarze Mann und der Baseballschläger. Und er setzt sich die Kopfhörer auf und macht den Fernseher wieder an.
Ja.
Und Nancy sitzt weiter in ihrem Zimmer und versucht wach zu bleiben. Und man merkt, dass sie auch kämpft, ne, mit dem Wachbleiben.
Ja, und sich diese Pillen reinhaut.
Ja. Aber auch interessant, das sind ja wahrscheinlich nicht ihre Pillen, sondern eher die Pillen der Mutter, die sie wahrscheinlich einfach aus dem Badezimmerschrank genommen hat.
Ja, ja, sehen wir, ja. Glenns Mutter sehen wir jetzt zum einzigen Mal.
Ja, stimmt. Und sie weckt ihn auf. Oder nee, weckt sie ihn auf? Doch, macht sie ja. Weckt ihn
doch, auf. Ich glaube, er hat geschlafen. Ja.
Er hat gepennt. Ah doch, wir sehen die Mutter später nochmal. Ja? Wenn sie, Nancy doch anruft.
Okay.
Ne, ja, und dann der Vater so sauer ist, dass sie so spät noch stört.
Mhm. Okay, ja gut. Dann ziehe ich das zurück.
Aber ja, aber wie gesagt, ist ja halt eine Nebenrolle, die ist.
Aber interessant, dass Tinas Mutter überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist, ne? Auch nach ihrem Tod nicht.
Haben wir die bei der Beerdigung gesehen eigentlich? Ach nee,
haben wir überhaupt Tinas Beerdigung haben wir gar nicht gesehen, nein, stimmt, ne? Wir haben nur die von Rod gesehen.
Ja, sowas. Was
auch komisch ist, ne?
Ja. Ja, so.
Ne? Aber gut, letztens brauchen wir sie ja auch nicht. So, die Mutter zieht jetzt mal diesen ganzen Kaffee da ein.
Ja. Und ich muss sagen, das ist auch ganz cool. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig, dass die Mutter jetzt die andere Kaffeemaschine da unter dem Bett nicht gesehen hat. Aber das passt ja auch so ein bisschen so zu dieser jugendlichen Geheimnistuerei.
Das ist wohl auch tatsächlich aus einem dieser Artikel übernommen worden, dass einer dieser gestorbenen Jungs eine Kaffeemaschine in seinem Wandschrank drin hatte, in seinem Zimmer. Also versteckt hatte, um sich immer Kaffee zu kochen.
Finde ich aber ein bisschen fahrlässig, dass sie die jetzt da angeschaltet lässt.
Ich glaube, sie hat im Moment größere Gefahren.
Ja. Na gut, und Feuer haben wir ja gleich auch auf jeden Fall auch eh noch.
Eben.
So, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kommt sie da raus?
Glenns Vater.
So, und jetzt ist die Mutter nochmal draußen.
Ja, stimmt. Der Vater ist auch misstrauisch ihr gegenüber, ne?
Ja.
Frag mich aber, warum eigentlich? Weil Nancy wirkt auf mich jetzt nicht wie ein Mädchen, was irgendwie verdächtig wäre sonst. Bevor diesen Ereignissen.
Nee, verdächtig würde ich auch nicht sagen, nee.
Also nicht verdächtig, aber irgendwie bedrohlich für ihren Sohn oder sowas, ne?
Stimmt. Eigentlich müssten die ja froh sein, dass ihr Sohn nicht so eine Chaotin wie zum Beispiel die Tina abgekriegt hat, ne?
Ja.
So, es ist 10 vor 12.
Sie blutet wieder durch.
Und auch interessante Musik jetzt wieder, so ein leichtes Wabern irgendwie.
Mhm.
Mit so einem Brrm, Brrm, Brrm.
Ja.
Ah, und sie hat das Tuch versteckt, so, ne? Hinter die Gardine gestopft. So, jetzt sieht sie ihre Mutter.
Das Geheimversteck.
Ja. Sie trinkt aus der Flasche.
Man muss sich natürlich auch so ein bisschen fragen, warum der Vater sie eigentlich bei der Mutter noch lässt. Tja, weil der Vater wird ja auch wissen, dass. Und ich denke mal, als Polizist wird er ja tendenziell auch eine hoch angerechnet werden vor Gericht.
Ja. So, jetzt ist natürlich Glenn nicht dran gegangen.
Weil er schon eingeschlafen ist.
Und die Mutter geht dran. So, der Vater ist natürlich jetzt auch so ein bisschen polterig, also der Vater von Glenn. Und übernimmt jetzt das Telefon. Die Mutter ist ja noch so ein bisschen versöhnlich und diplomatisch, ne? Und jetzt geht der Vater ran und sagt, und er ist sauer, sagt, Glenn,
man muss ihnen nur die...
Ja, genau. Ja, das ist ein guter Punkt.
Man muss ihnen nur die Grenzen zeigen.
Ne? Ja, genau. Richtig. Und das zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich auch heute viele Leute nicht mehr, den Hörer einfach neben das Telefon legen und dann ist einfach immer besetzt.
Ja.
Ja, cool. Ja, Nancy guckt aus dem Fenster und meint nur so, Glenn, du darfst jetzt nicht einschlafen. Jetzt klingelt das Telefon bei Nancy und sie geht ran.
Aber es ist nicht der Anrufer, auf den sie erhofft hat.
Nein, sondern sie hört das Quietschen von den Klingen. Aber ist sie denn eingeschlafen jetzt schon? Ah ja, müsste ja, ne?
Muss sie ja.
Genau, sie müsste eigentlich eingeschlafen sein, ja.
Das ist ja der Witz an der Sache.
Genau, genau. Und sie hat das Telefon aus der Wand rausgerissen, ne? Also man hätte natürlich auch denken können, man zieht es einfach, steckt es einfach aus, aber...
Und das, finde ich, ist extrem unheimlich, wie dieses ausgesteckte Telefon jetzt klingelt.
Ja, man merkt es auch an der Musik, wie die auf einmal aufdreht.
Das ist so, finde ich... Für mich ist es so mit der unheimlichste Moment in dem Film, wenn dieses ausgesteckte Telefon jetzt anfängt zu klingeln.
Aber ganz ehrlich, ich hatte mal sowas Ähnliches, ne? Nein, wirklich, das fällt mir gerade ein. Und zwar, ich hatte mal eine Zeit lang den Fernseher bei mir so stehen, dass ich den vom Bett aus sehen kann.
Auch sehr schöner Effekt jetzt gerade, sorry.
Ja, das
mit der
Zunge, ja genau, ja, richtig. Ja. Nee, das muss ich mal gerade erzählen, ne? Und also, weil das einfach, ich kann das nachvollziehen. Mhm. Und zwar, mitten in der Nacht wache ich auf, weil es total hell ist in meinem Zimmer, ne? Und da war mein Fernseher an. Und hat einfach nur eine große weiße Fläche. Also ich habe kein Bild gesehen, sondern nur, der hat einfach nur weiß geleuchtet. Und ich habe so Schiss gehabt, ne? Und das war im Prinzip auch so dieses, es war mir unerklärlich, was da passiert ist, ne? Ich kann es auch bis heute nicht erklären. Gruselig, wirklich gruselig. Und der Fernseher war aus eigentlich.
Okay. Hat dich aber niemand dazu aufgefordert, ins Licht zu gehen?
Nein. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe ja überlebt. Also irgendwie ist ja alles gut.
Schade.
Ja.
Schade. Die Anekdote hättest du natürlich auch gut mal erzählen können, wenn wir uns mal Poltergeist angeschaut hätten.
Ja, genau. Das ist,
da hättest sogar noch besser reingepasst. Ja. Übrigens, das Telefon, also dieses Spezialtelefon dann mit der Zunge, das wollte Heather Langenkamp unbedingt mit nach Hause nehmen.
Ah. So, und jetzt, doch, guck mal, jetzt sehen wir doch das allererste Mal, wie Glenn träumt.
Ja, träumt, ja, gut, ist die Frage, ist das jetzt der Traum oder sehen wir nur einfach dann, wie er stirbt? Das ist halt nur die Frage, ne? So, und das Blut spritzt etwas übertrieben.
Das stimmt, da habe ich mir gedacht, die haben bestimmt das Zimmer auf dem Kopf irgendwie aufgebaut, ne?
Das ist
ne?
ja dasselbe, also, was sie bei Tina auch gemacht haben.
Ja, genau, ja. Also, weil das ist einfach richtig viel Blut. Aber die Mutter von
Film,
Glenn sieht es ja auch scheinbar, ne?
Ja, das ist ja schon real jetzt wieder. Was wollte ich jetzt sagen? Über 500 Gallonen Kunstblut hat man verwendet im ganzen Film.
Ach.
Also, ich schätze mal, das meiste wird dann hier und bei Tinas Tod gewesen sein.
Das ist ja auch gut, der Spruch von dem Cop, du brauchst keine Trage, während die Ambulanz da reinrennt, sondern einen Eimer und einen Wischmopp. Schon echt ein bisschen morbid, also ist schon krank. Ne? Aber
ja, ziemlich heftig.
Ja. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, das ist die Welt der Erwachsenen. Ne? Ja, anstatt sich wirklich auseinandersetzen mit den Dingern, stumpfen sie einfach selber ab und verlieren dort die Empathie.
Ich glaube, in dem Fall, in dem Job, den die haben, musst du es.
Ja, natürlich, klar. Ja, aber das
aber auch noch mal so ein schöner... So ein schöner, subtiler Hinweis, dass die beiden getrennt sind, die Eltern. Er war ja ihr ehemaliger Nachbar.
Ah, ja.
Wie das, es ist offenkundig so viel Blut war, dass es durch die Decke durchtropft.
Das stimmt.
Muss man überlegen, wie viel Blut das sein muss, dass es durch eine Zimmerdecke tropft.
Ja gut, die amerikanischen Häuser sind ja auch wahrscheinlich eher ein bisschen leichter gebaut.
Ja,
mit
okay, Holzdielen aber selbst dann,
oder so.
Aber selbst dann.
Ja. Von welchem Telefon ruft Nancy denn aus an, jetzt gerade?
Müssen wir gleich nochmal gucken. Küche.
Ah ja, stimmt, ja, sie ist in der Küche.
Ja. So, ne. Generell, jetzt wo sie gerade mit ihm telefoniert, möchte ich nur mal so anmerken, dass finde ich so dieses Thema Abwesenheit von Vätern, finde ich auch immer so ein Thema ist, was in Horrorfilmen ganz unterbewusst immer wieder angesprochen wird.
Ja.
Also hier ist der Vater ja zumindest immer mal wieder zu sehen, aber er ist nicht bei der Familie, er ist abwesend in den meisten Fällen. Ne? Du hast es in ganz vielen anderen Filmen auch.
Ja, das ist interessant. Also, ja.
Also ich glaube, Abwesenheit von Vätern, das wäre mal ein interessantes Thema, das in Horrorfilmen mal zu beleuchten.
Stimmt. Oder auch generell, ne, natürlich die Rollen von Vätern und Müttern. Also wie werden die in Horrorfilmen dargestellt? Welche Rollen nehmen die da ein? Das wäre sowieso mal ein Thema. Horrorfilme generell jetzt auch im Zusammenhang mit Familienbildern und ich glaube, Horrorfilme haben ja meistens auch immer was mit Jugendlichen und diesem Kontrast zwischen Erwachsenen, Vernunft, realer Welt und sozusagen auch Jugendlichen und Kindern und heile
Sexualität.
Welt.
Sexualität.
Genau, das auch.
Ist ja auch ein Thema. Ja. Das Freddy ist ihr gegenüber ja durchaus anders wie gegenüber den anderen Jugendlichen, indem er ja immer so Andeutungen macht, ne, mit dem Zungentelefon oder in der Badewanne dann zwischen ihren Beinen.
Ja, das ist richtig. So, und sie präpariert sich jetzt. Sie bereitet sich vor auf den Gegenangriff. Ja. Also spannt so ein Stolperdraht. Und hast du gesehen, das war aus einer Schrotflinte oder so, hat sie aus den Patronen
die Munition,
genau,
hat sie
das Schwarzkohl
rausgeholt. Habe ich mir auch gerade gedacht, liegt da ganz schön viel rum dafür, dass da nur eine Teenagerin und eine Alkoholikerin wohnen in dem Haus.
Ah ja, gut, die Amerikaner sehen das nicht so eng, ne? Und jetzt
kommt der Hammer. Ja, ja, schon klar.
Aber der Hammer aus dem Keller wird auch präpariert. Also sie ist ziemlich geschickt, ne? Also wie sie das so alles zusammenbaut und so.
Sie wird jetzt so ein kleiner MacGyver ist jetzt.
Ja.
Aber gut, es geht ja auch um ihr Überleben.
Ja, das ist gezwungen.
Selbst der Polizist ist angewidert. Der Detective.
Ach stimmt, der ist rausgegangen. Und auch der Donald Trumpson ist gar nicht richtig reingegangen, sondern dreht sofort um.
Mhm. Ja. Ja. Gibt wahrscheinlich auch nicht so viel zu sehen da drin, wenn man ehrlich ist.
Hey, wohl,
von Glenn wird ja nicht mehr viel, von Glenn wird ja nicht mehr so viel übrig sein. So, und jetzt ist Nancy die Erwachsene.
Ja, das finde ich gut, dieser Rollenwechsel, der passt da jetzt gut hin.
Ja.
Und hinten steht auch so eine Staffelei, ne?
Ja.
Also
ja,
gut, ohne irgendwas drauf, ne? So ein bisschen so dieses unausgelebte Träume oder, sag ich mal, unverwirklichtes, ne? Und jetzt, so ein bisschen wird sie jetzt einsichtig, die Mutter, ne? Es gibt Dinge, vor denen man, oder es gibt Dinge, die man sich nicht einstehen kann, also Fehler.
Mhm.
Jetzt hat Nancy ihrer Mutter gesagt, dass sie liebt.
Und zu Bett gebracht.
Ja. Ja, schön, dieser Rollenwechsel. Der passt da sehr gut hin.
Mhm. Ja. Ich überlege gerade, hat sie... ja, doch, sie hat ihrem Vater das schon erzählt mit den 20 Minuten, ne?
Genau, richtig. Ja, und ich habe auch, muss ich auch sagen, ich denke mir so, kommt er wirklich?
Was auch sehr schön ist, das ist nämlich wirklich 20 Minuten vor Ende des Films.
Ach echt? Aber sind wir denn jetzt in Realtime oder?
Scheinbar ja, wenn ich das richtig gelesen habe. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das dann sich nur auf diese Kinoversion bezieht, weil die läuft ja dann auch nochmal mit einer etwas anderen Geschwindigkeit ab. Also jetzt hat sie den Timer auf 10 Minuten gestellt und das könnte sogar passen, wenn ich jetzt hier schaue, auf 1 Stunde 15 bis 1 Stunde 25, das könnte sogar passen. Wenn man die Credits halt nicht mitzunimmt.
Ja, okay. Ja, stimmt. So, sie erinnert sich nochmal an die Unterhaltung mit Glenn über die Geschichte, dass man den Monstern den Rücken zukehren muss.
Genau.
Und sie ist eingeschlafen. Jetzt haben wir das auch richtig klar gemerkt, dass sie eingeschlafen ist. Wir haben es mitgekriegt, ne?
Ja.
Also uns ist jetzt ganz klar, sie ist jetzt im Nachthemd, geht die Treppe runter und hat vorher die Augen zugehabt. Genau, und wir haben auch eine Ablende gehabt, ne? Es ist wirklich schwarz geworden.
Ja.
Und sie geht in den Keller, oder? War das nicht jetzt?
Würde ich auch so sehen, ja.
Ja, genau, sie geht Richtung Keller.
Es Fahrrad hängt da oben auch.
Ja, und wieder Fisch. Rot, ja, rote Sachen da und irgendwie so Pumps. Siehst du das da hinten? Dieser rote, das sieht aus wie von so einem Cheerleading, so ein Pump.
Und auch schön diese, was ist das, Hunde beim Billard, ne? Dieser Wandteppich, ja, der da hängt.
Ganz skurril. So, und das ist auch super. Sie guckt, wo ist der Handschuh und der ist weg. Es bleibt nur noch dieser Lumpen, wo er eingewickelt ist.
Genau, weil Freddy hat ihn jetzt.
Genau, ja. Und eigentlich ist es ja das, sie hat ja auch keine Angst mehr davor, sondern sie wollte ja genau das, ne? Sie wollte ja das.
So, und diese Tür, die wahrscheinlich in der Realität nicht existiert, nehme ich mal an.
Das denke ich auch, ja.
Runter in Freddys Keller.
Genau, genau. Also wieder in diesen Heizungskeller, da wo Tina am Anfang ja auch war.
Mhm, genau. Wo sie ja auch zwischenzeitlich auch schon mal drin war.
Ja.
Da hat sie sich ja verbrannt.
Und vor allem, sie tritt er jetzt quasi in den, also irgendwie, nee, warte mal, sie hat jetzt nochmal Tina gehört, ne? So war es gerade.
Mhm. Ja, sie sammelt sozusagen die Kraft noch von ihren Freunden, ne? So ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir Rod nochmal hören. Ja, doch, Rod. Aber das, ich glaube, das kommt in irgendeinem der späteren Teile auch nochmal vor, ja, dass da die Heldin so nochmal die Energie von ihren vorher gestorbenen Freunden sich holt. Also das sind vielleicht schon so Themen, die so angerissen werden schon, ohne dass sie explizit ausformuliert oder zu Ende gedacht wurden, die dann spätere Teile aufgreifen.
Ja.
Ja, da gibt's ja, glaube ich, 8 Fortsetzungen von dem Film. Ja. Die ich tatsächlich alle gesehen habe.
Ja.
Also die Reihe wird dann auch ein Stück weit größer und gibt Freddy noch ein bisschen mehr Hintergrund und alles.
Ja, okay, ja klar.
Ob der Hintergrund jetzt wirklich besser ist, ich will da jetzt nichts erzählen, das kann sich jeder selber nachlesen, was dann der Hintergrund von Freddy ist. Finde, der gibt dann der Figur nicht viel mehr. Was aber tatsächlich dann in den späteren Filmen ein bisschen interessanter wird, sind dann die Traumszenen, weil die dann nochmal mehr einen draufsetzen und richtige Traumwelten werden. Das war ja, die Träume sind ja bisher immer relativ noch in geerdeten Umgebungen. Wenn man jetzt vielleicht die Architektur außer Acht lässt, aber das sind ja immer noch relativ relativ normale Räume und im Prinzip ist es ja nur die Häuser von denen, dieser Heizungskeller und diese Gosse.
Ja,
mehr hat man ja nicht gesehen. Das wird dann später nochmal in den späteren Teilen ein bisschen abwechslungsreicher. Und das ist, glaube ich, jetzt seine Wohnung damals, ne?
Das sieht so aus. Also zumindestens der Ort, wo er sich zurückgezogen hat, ne?
Ja.
Da taucht das Kruzifix wieder auf, dieses kleine.
Mhm.
Und jetzt quietscht er wieder. Oh, ich muss sagen, das schaudert mich sogar richtig, ne? Wenn man so
dieses Quietschen.
Ja, das, ich mein, so wie wenn früher jemand sich den Spaß gemacht hat, in der Schule an der Tafel mit seinen Fingernägeln runterzukratzen.
Ja.
Und wir sehen auch diese ganzen Stellschrauben von diesen Rohren sind auch alle rot eingefärbt.
Mhm.
Und jetzt haben wir auch das lodernde Feuer von einem Heizungskeller, ne? So soll es ja wahrscheinlich sein.
Ja. Glenns Kopfhörer.
Ja, steht sogar Glenn drauf, ne?
Ja. Genau, weiß sie überhaupt? Wusste sie bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass sie tot ist? Dass er tot ist?
Ich glaube, sie hat geschrien, als er, weil sie hat ja gesehen, dass die Polizei und die alle vorgefahren sind.
Ja, aber sie war ja noch nicht, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich die letzte Bestätigung, dass er wirklich tot ist. So, jetzt springt sie vom Keller in ihren Vorgarten, das ist natürlich Traumlogik jetzt.
Genau, ja, das ist, das stimmt. Und sie ruft wieder nach Krüger, dass er kommt. Ah, jetzt wird sie gleich geweckt von ihrer Armbanduhr.
Mhm.
Und jetzt springt sie auf ihm zu, weil sie will ihn ja festhalten, bevor sie aufwacht.
Ja.
Und sie hat ihn nicht in der Hand.
Genau. Scheint es jedenfalls.
Ja. Sie ist in ihrem Zimmer zurück. Alles wirkt ruhig.
Schön, wie man die Polizeiautos sieht hinten. Also durchs Fenster leuchten.
Stimmt, ja, du hast recht.
Ja, so, und er hat's geschafft. Sie hat's geschafft. Und sie ist nicht verrückt. Ja, und wir sehen, Freddy ist verwundbar.
Ja, und jetzt auch wieder diese Musik. Mhm. Und sie hat natürlich alles vorbereitet.
Ja. Genau, und jetzt hat er eben keine besondere Macht mehr.
Ja, aber sie ist halt jetzt auf die anderen, weil sie ist ja gefangen.
Ja.
Ja,
Oh, mein Vater, du verdammter Idiot.
Ja, das ist natürlich echt Mist. Wie willst du,
vor allem, aber es ist ja auch nochmal so eine Sache, dass sie ihren Vater offenkundig ein Stück weit auch idealisiert, ne? Weil der Elternteil ist, der nicht da ist.
Mhm. Ja. So, Krüger kommt raus, kriegt den Hammer ab, aber das hält ihn nur minimal auf. Mhm. Wobei er dann natürlich auch echt heftig runterstürzt.
Ja gut, aber sie hat ihn jetzt auch Freddy genannt, oder?
Ja,
oder
Freddy. Fred? Nee, Freddy.
Ja, genau. Genau.
So. Freddy Krüger löst die Explosion aus, weil er über diesen Draht stolpert.
Mhm.
So, und die nehmen sie immer noch nicht wirklich ernst, ne?
Also jetzt sollten sie es aber schon, wo sie jetzt durchs Fenster gesehen haben, dass da noch ein anderer Typ ist.
Ja, die Musik auch gut, ne? Treibt richtig an.
Ich finde es sowieso sehr ein bisschen nachlässig, wenn man bedenkt, dass das Nachbarhaus ist, wo gerade ein Mord passiert ist und das Mädchen schreit, er ist hier, er ist hier. Ja. Da könnte man durchaus schon mal auf die Idee kommen, doch mal zu gucken, ob da alles in Ordnung ist.
Genau. So, und jetzt verbrennt Krüger ja quasi das zweite Mal, ne?
Ja.
Aber auch stark gemacht. Also ich meine, wie haben sie das gemacht?
Ja gut, da gibt's ja so ein
So Anzüge?
Ja, Anzüge, und es gibt so ein Gel, was du auftragen kannst. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, aber das so macht man das heute oft. So ein Gel, was du aufträgst, was brennt, aber wo halt nur der obere Teil brennt. Und das Gel wird halt entsprechend dick aufgetragen, dass es nicht die Haut erreicht oder die Kleidung.
Also es ist schon einer der heftigeren Stunts, ne, muss man sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Ist, klar.
So, jetzt kommt er endlich, weil es auch raucht. So, und der Vater muss jetzt mit Hilfe seiner Kollegen die Haustür aufbrechen, dass die reinkommen.
Sollte man als Polizist nicht irgendwas haben, um einfacher reinzukommen?
Weiß ich nicht, wie das ist. Ich glaube, die brechen so schnell schon auf dann im Normalfall.
Ja, gut, aber vor allen Dingen, ich meine, an sich müsste er ja eigentlich vielleicht sogar noch einen Schlüssel haben. Das ist auch schön, wie diese Spuren da brennen. Ist
auch gut. Ja.
Ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft.
Ach, mit den Reifen, ne?
Wenn Marty dann zurück ins Jahr 85 fährt.
Ja.
So, und jetzt versucht er, die Mutter umzubringen. Was natürlich auch naheliegend ist, weil sie ja diejenige ist, die ihn verbrannt hat.
Stimmt. So, und jetzt wird also er erstmal gelöscht.
Er rächt sich jetzt an der Mutter. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Szene, wenn die Mutter da in die Hölle fährt oder in den Himmel oder ins Jenseits.
Keine Ahnung, es sieht ganz komisch aus. Also vor allem, weil dann auch auf einmal wieder alles so weg ist, ne?
Ja. Und auch, sie hat ja noch den Arm gehoben. Der ist eher angewidert als
Ja. Also das ist jetzt so der Moment, wo der Vater begreift, in welcher Situation seine Tochter ist.
Ja, oder erstmal überhaupt wahrscheinlich so ziemlich alles, was er bisher über die Welt geglaubt hat, zu wissen, in Frage stellt.
Ja, natürlich.
Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass Figuren in solchen Filmen eigentlich oft viel zu cool auf sowas reagieren, auf solche übernatürlichen Ereignisse, aber das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass man die Story ja irgendwie erzählen will.
Ja, klar, ja. Und ich meine, wir sind ja auch schon länger drin, ne? Deswegen braucht bei uns keiner mehr so geschockt sein.
Ja.
So, die Tür fällt zu.
Ist die Frage, fällt die Tür von sich aus zu oder ist das nochmal Teil von Freddys letztem Aufbäumen?
Ja, das weiß ich halt auch nicht so ganz. Ne? Das kennen wir ja schon, so dieses mit dem durch das Laken durch, ne? Und jetzt macht sie
weiß,
das,
dass
genau,
er da ist.
Genau. Sie weiß, dass er da ist und sie macht jetzt das, was ihm Glenn eigentlich geraten hat. Also dieses Monster im Rücken lassen.
Ihn nicht anschauen und ihm dadurch keine Macht geben.
Ja.
Das ist ja durchaus auch dann ein Thema, was ein Jahr später dann Stephen King bei S auch thematisiert.
Ja. Ja.
Oder was auch in den späteren Teilen immer mal so ein Thema ist, dass die Eltern den Kindern auch deswegen nichts erzählen von Freddy, damit sie keine Angst vor Freddy haben und Freddy dadurch zurückholen.
Ah, ja, ja.
Aber das, das funktioniert natürlich nur bedingt immer.
Ja, sie hat sich jetzt umgedreht, Nancy, und guckt Krüger an und sagt ihm so, weißt du was, die Energie, die du von mir gekriegt hast, also die Angst sozusagen, die nehme ich dir jetzt weg.
Auch schön, ja.
Das war jetzt einer der Effekte, muss ich sagen, der einfach am schlechtesten aussah.
Ja gut, dieses Morphen funktioniert nicht mehr.
Ja, ja.
So, und jetzt ist, so, und jetzt kommen wir ja zum Ende und du hattest mir ja geschrieben, als du den Film gesehen hattest vor ein paar Tagen, dass du da dir noch nicht so ganz sicher bist.
Ja, genau, nee, das richtig, Ende. Nein, weil es ist irgendwie, ja, ich verstehe es halt nicht ganz. Ich habe sozusagen den Film im Prinzip insoweit einfach verstanden.
Also
vielleicht ist es sozusagen auch jetzt der Moment, nein, das mit dem Erwachsenwerden ist doch noch mal ein bisschen Zeit. So.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also das Ding ist ja, irgendwie scheinen wir ja in einem Traum noch immer zu sein. Ne, sie ist ja aus der Zimmertür raus und steht dann plötzlich in der Tür vor dem Haus. Ihre Freunde sind alle wieder lebendig. Das Auto ist ja scheinbar Freddy. Ne, das hat Farben, auch rot-grün wie sein Pullover und ist automatisch.
Ja, ja, und sie werden eigentlich.
Sie sieht ja, sie hat, die Mutter ist wieder lebendig. Ne, also es wirkt im ersten Moment wie so ein Happy End, bis das Verdeck auffährt.
Ja, weißt du was? Ich habe doch eine Idee. Und zwar dadurch, dass die Mutter ja so lächelnd hinterher guckt, ist es im Prinzip so, jetzt sind sie quasi erwachsen und müssen halt mit ihrer eigenen Angst des Erwachsenen.
Das ist natürlich auch
das habe ich auch vergessen.
Das ist natürlich auch ein sehr schlechter Effekt,
wie sie dadurch,
wenn die Puppe da reingezogen wird.
Ja, das stimmt.
Das ist so mit. Aber das waren jetzt 2 bis 3 schwächere Effekte im Vergleich zu Sachen, die wirklich noch gut gealtert sind.
Das müssen wir jetzt sagen. Ich versuch's einfach nochmal. Wir sind am Ende, ne? Wir sehen den Abspann und wir hatten jetzt nochmal so 2 Punkte. Ich glaube, diese 2 Elemente, einmal, dass die Jugendlichen oder die Kinder, die wirkten, also gerade die Nancy wirkte ja dann nochmal wieder viel, viel jünger. Als sie ins Auto eingestiegen sind, dass die auf einmal im Prinzip mit den Erwachsenen ganz nah sind, mit ihrer Angst. Und die Mutter im Prinzip ja auch von Freddy dann gepackt wurde. Also weil sozusagen auf einmal im Prinzip, warum machen wir so einen großen Konflikt zwischen Jung und Alt, während doch eigentlich beide in derselben, sozusagen vor derselben Herausforderung stehen. Bin ich selber auch noch nicht ganz mit zufrieden, aber das wäre jetzt so das, was ich am Ende noch zu diesem Ausgang, sag ich mal, sagen würde.
Ja, also was ich jetzt so dazu sagen würde noch zum Ende ist, scheinbar ist sie ja in einem Traum gewesen, sonst macht es ja keinen Sinn, dass sie aus dem Zimmer rausgeht, in diesen Weichzeichner reintritt, vor die Tür tritt, obwohl sie ja noch im Schlafzimmer ist, die Toten wieder lebendig sind und Freddy da ist. Also Freddy hat, sie dachte, sie hätte Freddy besiegt und wir alle denken in dem Moment, sie hat Freddy besiegt, aber sie hat ihn gar nicht besiegt und das war Teil des Traums.
Ja.
Sie ist vielleicht ist sie nie aufgewacht.
Aber ich würde eher so sagen, also weil ich, sag mal, nochmal diesen Punkt des Coming-Age-Films da ein bisschen hervorheben möchte, dass eigentlich die Erlebnisse der 4 Freunde im Prinzip, die überdramatisieren, das ist ja so, ne, diese Pubertät und so weiter, wenn dann sozusagen die, oder die Postpubertät oder wie auch immer dann die Phasen heißen, es dazu kommt, dass überdramatisiert wird, so als wäre jemand gestorben. Ich meine, das ist ja das, was sozusagen die Eltern so sprachlos macht. Sag mal, Kind, was hast du überhaupt für Probleme? Dir geht's doch gut, ich sorge doch um dich, ich kümmere mich um dich. Und deswegen ist sozusagen die Tode, die da sind, sind sozusagen die Empfindungen der Jugendlichen über das Drama, was sie mit ihrem Leben haben. Und die Erwachsenen verstehen das einfach nicht. Weil ihre Leben ja viel, viel schwerer sind. Ne, die Mutter trinkt und setzt sich auseinander, dass sie vielleicht nicht mehr mit dem Mann zusammen wohnt oder so, wie auch immer, ne? Und sie will ja nur ihre Tochter schützen und so weiter. Es soll sozusagen diesen ganzen Konflikt zwischen den Erwachsenen und den Jugendlichen aufzeichnen. Ja, vielleicht.
Ja, gut. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch nur einfach das klassische, der Böse steht nochmal auf Ende von einem Horrorfilm.
Stimmt, ja, das kennen wir ja auch.
War vielleicht so produktionstechnisch noch ganz interessant, dass diese Endszene, die dann gedreht wurde, so ein Kompromiss war zwischen Robert Shay und Wes Craven, weil Wes Craven ein echtes Happy End wollte und Robert Shay wollte ein Ende, wo Freddy dann tatsächlich der Fahrer von dem Auto ist. Und also ein bisschen düsterer und man hat sich dann scheinbar auf so einen Kompromiss geeinigt.
Ja, gut, also das Ende lässt auf jeden Fall auch noch Spekulationen zu und bleibt auch so ein bisschen offen.
Und vor allen Dingen lässt es Raum für Fortsetzungen.
Richtig, was ja auch dann dazu gekommen
ist. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist, gerade bei diesem Genre.
Das stimmt.
Eine Sache möchte ich trotzdem noch kurz ansprechen. Wir haben ja viel auch über Metaphern gesprochen, was mich so beim Schauen so ein bisschen umgetrieben hat, wenn ich so auf die Zeit denke, ist die Frage, ob vielleicht auch AIDS ein Thema ist, was da zumindest ganz, ganz unterschwellig mit besprochen wird, weil das ist auch etwas, woran die Leute sterben, ohne dass man es sieht. Man weiß auch nicht, wer es hat. Es hat eine sexuelle Komponente auch. Und es ist eben wirklich 84 kommt der Film raus. 84 ist ja dann auch die Phase, wo AIDS und HIV wirklich groß bekannt werden.
Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr gutes Thema, weil auf einmal das, was das Leben ausmacht, also das Blut sozusagen als Lebensbote, auf einmal zu so einem Gift mutiert. Und wir haben ja zum Beispiel auch bei Freddy gesehen, dadurch, dass er so ein grünes Blut hat und darin im Prinzip diese Maden und was auch immer dran alles gelebt hat. Ich finde diese in dem Kontext, also vom Jahr, von den Jahren da, von den 80ern auf jeden Fall einen sehr interessanten Punkt. Ja, würde ich auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Ja.
Schön. Ja, also zumindest sagen wir es mal unbewusst als Thema mitschwingt. Ob es jetzt intendiert war, das will ich gar nicht behaupten, aber ich glaube, das kann man schon so sehen, dass das durchaus unbewusst mit reinspielt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Markus, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Folge von heute. Mhm. Wir haben heute geguckt, Nightmare, mörderische Träume von Wes Craven von 1984, die Blu-ray. Und
ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Teil der Reihe besprechen würden in diesem Kontext.
Ja, das können wir überlegen, gerne, ja.
Alles klar, dann verabschiede ich mich auch und wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern jetzt schöne Träume.
Ja, genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.